Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit Yvonne Dünser. Grüezi miteinander. Jetzt bei uns die Hörbar mit Literatur für die Ohren. Und die könnten der eine oder andere vielleicht ein bisschen rot werden in der nächsten halben Stunde. Skandalös, pornografisch, sagen die einen. Andere schütteln einfach den Kopf, langweilig und primitiv. Wieder andere finden sehr wohl lobende Worte. Schon lange nicht mehr hat ein Buch so zu reden gegeben wie Schoßgebete von der deutschen Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin Charlotte Roche. Und der Verlag hat mit einer enormen PR-Kampagne-Diskussion noch angeheizt. Schoßgebete gibt es auch als Hörbuch von der Charlotte Roche selber gelesen. Passagen daraus stellt DRS1 Literaturredaktorin Lucia Stettler in der heutigen Hörbar vor.
Ja, und ich gebe es ehrlich zu, es war gar nicht so einfach gewesen, Textstellen auszuwählen, die sich für ein DRS1 Nachmittagsprogramm eignen. Ich musste manchmal auch Passagen kürzen, weil die Sprache der Charlotte Roche ist alles andere als jugendfrei, muss stellenweise. Sie ist manchmal derb. Sie ist direkt, sie ist auch häufig sprichwörtlich unter der Gürtellinie. Es geht ja sehr zentral um Sexualität. Wie übrigens auch schon das erste Buch von der Charlotte Roche, «Feuchtgebiete». Auch dieser Titel hat seinerzeit ja für Furore gesorgt. Hier in «Schoßgebete» konzentriert sich die Autorin jetzt auf die Sexualität in der Ehe. Und darum habe ich einen Gast eingeladen, der sich bei diesem Thema bestens auskennt, der Paartherapeut Klaus Heer. Er hat täglich mit Problemen zwischen Männern und Frauen zu tun. Und häufig sind das eben noch Probleme im Bett. Herzlich willkommen, Klaus Heer.
Begann da.
Klaus Heer, Charlotte Roche, hat in einem Interview mal gesagt, sie lüfte da eins der letzten grossen Tabus. Ist das tatsächlich eins der letzten grossen Tabus, der Sex in der Ehe? Redet da heute immer noch niemand gerne drüber?
Ja, vor allem reden ja nicht die drüber, die betroffen sind. Und von aussen gesehen, über Sexualität in der Ehe zu reden, ist die Schwierigkeit, dass man dort auch schlecht an die Informationen herkommt, auf jeden Fall an Wahre. Und darum kann man sagen, ja, es ist eine Art Tabu.
Der Klaus Heer hat ja das Tabu eigentlich schon vor längerer Zeit gelüftet. 1995 ist euer Buch herausgekommen, «Ehe, Sex und Liebesmühe». Es enthält Interviews mit 20 ganz unterschiedlichen Männern und Frauen, die offen über ihre Erfahrungen im Bett reden, über ihre Sehnsucht, ihre Ängste, ihre Enttäuschungen. Der Band wird in diesen Tagen neu aufgelegt. Und ihr schreibt im Vorwort, dass ihr heute wahrscheinlich nicht mehr im Stand wärt, so ein Buch zu schreiben. Ich zitiere: «Mir ist wohl die unerschrockene Direktheit abhanden gekommen, mit der ich 1995 als Frager in die ehelichen Schlafzimmer eingedrungen bin.» Wie kommt das? Wird man im Alter vielleicht ein bisschen kämter?
Nein, das ist nicht das. Es hat mehr damit zu tun, dass das Buch im alten Jahrtausend entstanden ist. Und dort hat es die Internet-Pornopest noch nicht gegeben. Und man kann heute nicht mehr mit der gleichen Unverfrorenheit die Leute erzählen über Sexualität und über das, was sie im Bett tatsächlich machen, weil einfach immer die Idee umgeistert, das ist Porno und das ich fühle mich da gehemmt.
Und damals war es eben noch ganz anders gewesen.
Ja, es war damals wirklich anders gewesen. Es ist etwas vom Verblüffendsten, was ich erlebt habe in meiner beruflichen Laufbahn, dass jetzt ein derartiger Tsunami von Pornografie auf uns zukommt und da kann man nicht mehr gleich von dem Zeug reden wie damals noch im alten Jahrtausend.
Kommen wir jetzt zu Schoßgebeten von der Charlotte Roche. Sie nimmt ja gar kein Blatt vor den Mund. Wie ist es denn euch jetzt gegangen, Klaus Heer? Ist das jetzt für euch auch Pornografie?
Ja, sicher ist das Pornografie. Es ist eigentlich so wie ein Sandwich. Es ist ein hinten und vorne ein dicker Deckel von etwa 20 Seiten Pornografie. Und in der Mitte ist dann die Familiengeschichte, die grässliche, die sie erlebt hat, und auch die Ehegeschichte, die sie erlebt. Ich muss sagen, ich habe es gerne gelesen. Ich habe es selber gelesen, ich hatte jetzt ein Hörbuch gehabt. Ich habe es gelesen, bin im Moment in der Ferien gewesen. Und habe Freude gehabt. Ich habe gerne die sektartigen, prickelnden Texte, die nicht kompliziert sind, oder? Die vor allem Subjekt und Prädikat haben. Und das ist dann gleich mal fertig.
Aber was hat euch denn gefallen? Ihr sagt selber, es ist Pornografie. Lesen ihr denn gerne Settings?
Ja, es ist ja nur insgesamt 40 Seiten von insgesamt 300 Seiten. Es ist ja nicht wahnsinnig viel. Das Direkte habe ich einfach gerne, das Unverblümte. Und ich habe sie auch gesehen auf YouTube bei Interviews, sie hat etwas total Erfrischendes. Und es ist gut zum Lesen, es macht wirklich Freude.
Also ich muss ehrlich sagen, mein Urteil fällt ein bisschen weniger positiv aus als euer Klaus Heer. Ich war sehr ambivalent beim Lesen. Mir hat es zum Teil angewidert, manchmal hat es mich auch gelangweilt. Eben Charlotte Roche beschreibt ja da seitenlang total nüchtern und unsentimental all ihre Beobachtungen und Praktiken und Empfindungen beim Sex. Und ich habe mich immer wieder gefragt, muss mich das interessieren? Interessiert es mich überhaupt? Und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, nein, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Es nimmt mich nicht wundern, dass sie auch häufig noch Probleme hat mit der Blase und so weiter. Also das geht mir zum Teil sehr stark ins Detail. Ist mir auch sprachlich zu obszön häufig. Ich habe nicht gerne so derbe Ausdrücke. Ich finde, das hat auch nichts mit Skandal zu tun oder mit Tabubruch. Sondern, ja, man merkt einfach, die Charlotte Roche ist weit weg davon, eine literarische Autorin zu sein. Das behauptet sie ja nicht, dass sie das sei. Hankerum, und da muss ich euch doch ein bisschen recht geben, es hat irgendwo etwas, das ihm doch packt. Und vielleicht ist es auch der Witz, den ihr angesprochen habt, ein bisschen wie der Humor, der nimmt natürlich dem Thema E-Sexualität auch so eine, ja, die Schwere, die es vielleicht manchmal hat. Es ist frech, es ist auch leicht. Und manchmal muss man wirklich spontan lachen. Hören wir als Beispiel, wie der Roman anfängt. Es liest übrigens Charlotte Roche, also die Autorin selber.
Dienstag. Wie immer vor dem Sex haben wir beide Heizdecken im Bett eine halbe Stunde vorher angemacht. Mein Mann hat ganz hochwertige Heizdecken gekauft. Die reichen auf beiden Seiten vom Scheitel bis zur Sohle. Für mich muss man da etwas mehr investieren. Ich habe wahnsinnige Angst, dass so ein Ding anfängt zu glühen und ich nach dem Einschlafen bei lebendigem Leibe verbrenne oder am Rauch ersticke. Unsere Heizdecken schalten sich angeblich nach einer Stunde automatisch ab. Wir legen uns in das 40 Grad warme Bett nebeneinander hin und starren an die Decke. Der Körper entspannt sich in der Wärme. Ich fange da schon an, tief zu atmen und grinse in mich rein, in erregter Vorfreude.
Ja, und was dann eben unter den Heizdecken passiert, das füllt dann die nächsten 15 bis 20 Seiten. Die Ich-Erzählerin, die ist sehr eine widersprüchliche Person. Sie hat null Hemmungen, der ganzen Welt zu verraten, welche Stellungen ihr am besten gefallen. Andererseits gibt sie aber offen zu, dass es für sie eine schreckliche Vorstellung wäre, die nächste Umgebung könnte etwas mitbekommen von ihren Schäferstündli.
Jeder nimmt die Rolle in der Partnerschaft ein, die noch frei ist. Ich belege die der panischen, zwanghaften, schamhaften. Dann kann er der lockere und exhibitionistische sein. Ich achte ja für ihn darauf, dass ihn keiner hört. Ich schließe die Fenster, Türen und Gardinen. Manchmal gehe ich im Dunkeln im Bademantel vors Haus, sage ihm, er soll sich auf dem Bett räkeln, mit Licht an, damit ich draußen testen kann, ob man reingucken kann. Manchmal kommen mir unsere Gardinen nämlich zu dünn vor. Sie sind aus Krawattenseide, braunes Paisley-Muster.
Klaus Heer, dir schmunzelt.
Ja, ich finde es einfach grossartig. Die kann jetzt einfach etwas, was die meisten Leute als zweit übrigens nicht können. Die kann einfach laut denken. Völlig chaotisch, eins als andere gereizt. Es hat fast keinen Zusammenhang, es ist widersprüchlich. Mir gefällt das halt. Und es fällt mir auf, dass die Leute daheim das einfach nicht können. Die können nicht einfach sagen, was ihnen in den Sinn kommt, miteinander. Das geht auch nicht. Und dann macht es tatsächlich den Effekt, dass das alles tonnenschwer ist, was man einander müsste eigentlich können sagen, damit etwas ein bisschen fließt. Und sie kann jetzt das einfach. Das gefällt mir auch ihr. Das gefällt mir sehr gut.
Man hat auch gehört, das ist keine Profistimme, obwohl sie eine Moderatorin ist. Für mich hat das einen besonderen Reiz gehabt, dass jetzt da die Autorin das Hörbuch selber vorträgt. Das verstärkt so ein bisschen den Eindruck, sie erzähle da ihre eigene Geschichte und vieles ist ja tatsächlich autobiografisch. Und vor allem merkt man eben auch beim Hören noch mehr als beim Lesen, dass Schoßgebete eigentlich ein mündlicher Text ist. Ihr habt es gesagt, das ist so ein endloses Geplauder, eigentlich so eine Art Blog, wie es wahrscheinlich eben heute die Chat-Generation so macht im Internet.
Ja, genau, das ist ein Nebeneffekt davon, dass wir das Internet haben und dass wir SMS schreiben und dass wir lockerer umgehen mit der Sprache und es nicht so pfundig muss daherkommen. Das macht wirklich einfach Freude.
Noch ein paar Worte mehr zum Inhalt von Schoßgebeten. Wir bekommen da 3 Tage im Leben mit vom Ehepaar Elisabeth und Georg. Sie ist gleich wie die Autorin 33, er einiges älter. Sie sind seit 7 Jahren verheiratet. Beide haben jedes Kind aus einer früheren Beziehung. Schon von der ersten Seite nach kommt ihm die Elisabeth sehr neurotisch vor, voller Ängste, voller Zwänge. Sie sitzt da dauernd bei der Therapeutin, der Frau Drescher. Und erst nach und nach realisiert man dann, warum die Frau so beschädigt ist. Ein grauenhafter Unfall überschattet ihr Leben. Ihr habt es vorhin erwähnt, Klaus Heer. Auf dem Weg zu ihrer Hochzeit sind die Mutter und die 3 Brüder in eine Massengarambolage geraten. Die Mutter hat schwer verletzt überlebt, aber alle 3 Brüder sind auf dem Rücksitz verbrannt. Die Geschichte hat Charlotte Roche tatsächlich erlebt. In Rückblenden wird das Drama aufgerollt. Und das ist sehr ein wichtiger Teil im Roman. Der Teil, der mir persönlich eigentlich auch am nächsten gegangen ist, da wird der Ton plötzlich erstaunlich zurückhaltend und auch fragil. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Klaus Heer.
Ja, ich habe mich gestört daran, dass jetzt die wirklich berührende Geschichte, die aber auch ein bisschen ohne Emotionen ein bisschen erzählt, das ist eine merkwürdige Sache, dass die Geschichte mit dem grausamen Unfall eingeklemmt ist, wie ein Sandwich zwischen 2 nahrhafte Pornoportionen. Das gefällt mir nicht so, dass das irgendwie so beliebig und in dem Zusammenhang sehe ich gar nicht ein, wieso man das so müssen komponieren.
In diesem Teil, in diesem Mittelteil, denke ich mir aber noch, da zeigt die Autorin noch, dass sie etwas eben versteht vom Schreiben und vom Geschichten erzählen. Und dass eben Schoßgebete schon mehr ist als nur eine indiskrete Bettgeschichte.
Ja, ja. Und das ist auch nicht nur eine indiskrete Bettgeschichte und nicht nur der grausame Unfall, sondern auch der ganz gewöhnliche Alltag in dieser Beziehung. Da merkt man, die hat Erfahrung mit Männern. Oder haben wir jetzt sicher mit dem Letzten. Und das ist natürlich jetzt für ein Paar auch interessant zu lesen, was die für Schwierigkeiten hat mit ihrem Mann. Nicht etwa, dass man sich jetzt vorstellt, man könnte etwas daraus lernen, aber es könnte immerhin eine Anregung sein, für darüber nachzudenken. Das ist schon sehr, sehr wertvoll.
Charlotte Roche hat selber in einem Interview mal gesagt, der grösste Teil meines Lebens und die ganze Denkaufgabe ist immer Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und wenn wir jetzt da schon den Fachmann bei uns haben, Klaus Heer, wollen wir uns jetzt eben vor allem auf den Aspekt im Roman konzentrieren. Die Romanheldin, die Elisabeth, die vergöttert ihren Mann. So glücklich wie mit ihm war sie noch nie gewesen. Manchmal kann sie fast nicht glauben, dass der Georg sie als Frau überhaupt begehrt. Sie, die doch psychisch so labil ist und auch äusserlich nicht perfekt aussieht. Sie leidet zum Beispiel an einem zu kleinen Busen.
Ich mache mich regelmäßig fertig. Meine Therapeutin versucht mir das abzutrainieren. Beim Durchwühlen seiner privaten Fotokisten zum Beispiel habe ich mich selbst mit der niederschmetternden Erkenntnis gequält, dass Georg wohl eher auf große Brüste steht. Ständig habe ich ihm das vorgeworfen, ihn zur Rede gestellt. Ich kann nicht einmal in diesem Wahnzustand meine Fresse halten. Er solle es endlich zugeben. Ich wüsste es längst. Egal, was er sagte, um mich aufzubauen, ich glaubte ihm nicht. Das gehört zu den vielen Tretminen unserer Beziehung, die ich in der Erde unter uns verbuddelt habe und jetzt nicht mehr rauskriege. Ich kann das kaum jemals zurückdrehen, ungeschehen machen. Die Ausraster waren schrecklich, für ihn vor allem. Er wusste nicht ein noch aus, was ich eigentlich habe, wo das Problem liege. Er fragte mich immer wieder, warum willst du mir beweisen, dass ich dich nicht attraktiv finden kann? Dass ich dich nicht begehre, dass ich dich nicht liebe? Hör doch auf damit.
Klaus Heer, ist das eine typische Frauenkrankheit, ständig zu hadern mit dem eigenen Körper?
Also Krankheit würde ich jetzt dem nicht sagen. Es ist mehr ein Thema, das für eine Frau interessant ist. Wir sind so gemacht, also die Frauen sind so gemacht. Überall geht es um das Aussehen der Frau. Und das ist mehr eine Belastung, eine grosse Belastung, die Frauen darunter leiden.
Also so gemacht. Es wird natürlich auch überall suggeriert, dass aber man muss den perfekten Körper
haben. Ja, das meine ich, genau. Das ist das grosse Thema, wie vielen gedruckten Medien oder nicht gedruckten, auch digitalen Medien. Ja.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Elisabeth die sucht da Probleme, die kenne sie. Ist das euch vertraut?
Sie findet Probleme, die das Problem hat, würde ich eher sagen. Das ist so ein die unausgesprochene Abmachung, Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Hat etwas Gefürchtiges. Für einen Mann auf jeden Fall, wenn die Frau die Sachen sagt, die sonst unausgesprochen würde bleiben. Das ist schon so.
Gut, aber sie unterstellt ihm ja da, dass er sie nicht gern hat, weil sie eben zu wenig Brüste hat. Aber offenbar ist ja das gar nicht so.
Ja, das muss er natürlich so sagen. Er kann auch nicht zulassen. Er müsste eigentlich hören, was sie sagt. Aber das ist auch eine Herkulesaufgabe bei dieser Frau. Die hat, also jetzt, die ist umzingelt und eingepackt mit Problemen. Das ist phänomenal. Ich glaube, jede Frau kann da ihre eigenen Probleme auch sehen, die sie hat und Zweifel, die sie an sich hat. Und das hat auch einen Vorteil, wenn man das sieht. Ich kann das einfach so massenweise produzieren in diesem Buch.
Gut, die Elisabeth, das muss man dann aber zu gut haben, geht sehr selbstkritisch mit ihrem Verhalten in der Ehe um. Fast zu selbstkritisch, denke ich mir manchmal. Sie weiss, dass sie häufig zickig ist und sie weiss, dass sie es einem Mann nicht immer einfach macht.
Früher, also die ganzen letzten Jahre mit meinem Mann, war es bei uns wie das dumme Klischee, dass die Frau nie Lust hat und der Mann ständig und überall will. Für ihn war es sehr erniedrigend, andauernd einen Korb zu kriegen und der Initiator für unseren Sex zu sein. Hat oft zum Streit geführt. Ich hätte lügen müssen, wenn ich behauptet hätte, dass ich Lust auf Sex hatte. Hatte ich kein einziges Mal. Habe nur mitgemacht, um ihm einen Gefallen zu tun. Und weil ich wusste, dass unsere Beziehung sonst im Bach runtergeht. Das weiß ja jeder. Wenn es im Bett nicht mehr läuft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles im Bach runtergeht. Davon bin ich fest überzeugt. Dank meiner Therapeutin fange ich jetzt immer öfter selbst an. Ich sage zweimal die Woche, heute wieder.
Klaus Herr, die Romanheldin Elisabeth, die redet vom Klischee, die Frau will nie, der Mann will ständig. Wenn man ein neues Buch liest, Ehe, Sex und Liebesmühe, hat man aber eher den Eindruck, das ist nicht nur ein Klischee, das ist offenbar häufig auch Realität.
Ja, das ist so. Aber man muss das schon genau anschauen. Es ist ja nicht so, dass einfach Männer wollen und Frauen keine Lust. Meistens ist es so, dass Männer etwas wollen und Frauen keine Lust auf das. Und sie sind nicht im Stand, haben Schiss, sind verklemmt, das auch miteinander auszujassen, was jetzt effektiv ein gemeinsamer Nenner wäre. Und zu schätzen, dass sie unterschiedlich sind und liebevoll mit den Unterschieden umzugehen, dort liegt mir die Schwierigkeit, dass das der Mann immer will und die Frau nicht.
Die Elisabeth sagt ja auch, wenn es im Bett nicht läuft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles den Bach runtergeht. Das ist auch ein Tenor in unserer Gesellschaft. Darum bringe ich ja so heftig regelmässig Statistiken, in welchem Land wer wie manchmal pro Woche Sex hat. Machen die so Berichte und Zahlen nicht unnötig auch Druck auf Paar?
Ja, natürlich, das ist eine Ideologie, die flächendeckend verbreitet ist, dass die Sexualität eine tragende Säule ist, nicht eine zierende Säule, sondern eine tragende. Die Beziehung lebt auf dem Fuß, also quasi auf dem Triebsand von der Sexualität. Und wenn das der Bach abgeht, wenn das schwierig wird, was auch selbst verschuldet quasi, selber gemacht ist, dann kommt man grosse Angst über das, sie gibt es ein Ende.
Aber wie ist denn eure Erfahrung? Ist es nicht auch glückliche Paar, wo halt vielleicht die Sexualität nur eine geringe Rolle spielt?
Das gibt es aber allerdings eher selten. Oder ich komme die vielleicht nicht zu sehen, aber das kann natürlich schon sein. Aber die meisten, das ist flächendeckend, dass man die Idee hat, das muss einfach dabei sein. Da kommt man fast nicht drum herum.
Also dann wird man wie terrorisiert?
Ja, man hat das Gefühl, das muss einfach sein, unbedingt. Das ist ein Terror, ja.
Und wenn das nicht ist, dann muss man traurig und enttäuscht sein.
Dann muss man es mit dem Nächsten probieren.
Wir reden in dieser Hörmahl über den Roman «Schoßgebete» von der Charlotte Roche, der gegenwärtig in allen Medien präsent ist. Eine sehr stark autobiografische Beziehungsgeschichte. Im Hörbuch übrigens selber vorgelesen von der Autorin. Mein Gast im Studio ist der Paartherapeut Klaus Heer. Er weiss, was in vielen Schweizer Ehebett passiert oder eben nicht passiert. Die Elisabeth und der Georg, die beiden Romanfiguren, die sind schon seit 7 Jahren verheiratet. Der Sex ist wichtig in ihrer Beziehung und Elisabeth setzt alles dran, die perfekte Liebhaberin zu sein.
Ich möchte für meinen Mann die coolste Frau sein, die er sich vorstellen kann. Ich möchte ihm das schenken, weil er mir auch so viel geschenkt hat. Alles, was er hat, teilt er mit mir. Geld, Zeit, Wohnung, alles. Ich dürfte auch alles anziehen von ihm, passt mir aber nicht. Ich mache dafür alles für ihn, was ich kann. Bis zur Selbstaufgabe. Für immer. Hoffentlich schaffe ich das. Das ist jedenfalls der Plan. Er soll aber nicht merken, dass es Selbstaufgabe ist. Ist ja unsexy.
Das wäre einfach Manipulation, was sie da macht. Das gefällt mir gar nicht, dass sie da jetzt alles macht, damit sie gut wegkommt, dass sie cool ist und so für ihn. Da würde ich sagen, da hat die Emanzipation an der Bettkante Halt gemacht. Ich komme dort nicht drüber raus. Und das ist auch meine Erfahrung, dass Frauen emanzipiert sind, aber das Bett kommt am Schluss noch dran, wenn überhaupt. Dass man dort kann noch für gleiche Augenhöhe sorgen. Das ist nicht ganz einfach, weder für Mann noch für Frau.
Aber das ist ja hier auch das Widersprüchliche bei dieser Figur. Also das hat mich gestört an dieser Elisabeth. Sie ist eigentlich Tochter von einer sehr emanzipierten Frau, einer 68erin, die da aktiv war in der Frauenbewegung und ihrer Tochter auch immer gesagt hat, lass dich nicht von diesen Männern, lass um den Finger wickeln, mach was du willst. Sie selber, die Elisabeth, sagt ja, sie sei eigentlich auch eine Feministin, aber wie sie sich benimmt, ist eigentlich eben fast das Gegenteil, ja. Gerade in der Partnerschaft.
Ja, es ist eigentlich eine Geschichte von einer Abhängigkeit in dieser Ehe, jedenfalls was die Sexualität betrifft und mit den vielen Problemen, ja, für das Zeichen, die sie hat. Und nachher, was auch dazu kommt, ist ihre Therapeutin. Das ist ja nochmal ein grosses Feld von Abhängigkeit und wo sie alles mit ihr muss, seit Jahren, seit 7 Jahren, glaube ich, geht sie 3-mal in der Woche und das kann sie auch nur machen, weil sie so einen reichen Mann hat. Das ist ja die andere, also eine merkwürdige Geschichte eigentlich. Das widert mich ein bisschen an. Das habe ich nicht Freude an dem.
Die Anpassung von dieser Elisabeth geht ja so weit, dass sie ihren Mann regelmässig ins Bordell begleitet. Er wünscht sich, dass sie sich zusammen von einer Prostituierten verwöhnen. Also sie macht Sachen, die ihr eigentlich eher ungeheuer sind. Und sie ist gleichzeitig stolz auf ihre Grosszügigkeit und hat selber eigene Fantasien.
Ich möchte gerne auch mal mit anderen Männern schlafen. Ich denke neuerdings, warum darf er ständig mit anderen Körpern, anderen Frauen Sex haben, ich aber nicht mit anderen Männern? Das Problem ist, dass er seine Fantasie auslebt mit Prostituierten, auch weil die Situation dann so schön kontrollierbar ist. Da verliebt sich keiner in den anderen in der Regel. In meinem Fall habe ich mir gedacht, dass ich einen Mann aussuchen muss, der wie ich viel zu verlieren hätte. Gerne einen mit Beruf, eventuell sogar angesehenen Beruf, damit er da schon mal etwas eingeengt ist. Feste Beziehung, gerne auch verheiratet und lieber auch Kinder. Und mit denen allen zusammenwohnen. Ich möchte auf keinen Fall, dass das eine wilde große Liebe wird, wie das bei meinem Mann und mir passiert ist.
Ja, das sind so beliebte Fantasien, wo auch Frauen manchmal haben, nicht sehr häufig, aber das kommt vor. Nämlich, dass man könnte gleichzeitig sicher sein, dass man das Nest nicht kaputt macht, wenn man so etwas veranstaltet, wie fremdgehen. Und auf der anderen Seite auch das gleiche Abenteuer hat. Und das ist ja eine Rechnung, die nicht aufgeht. Also ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, dass das funktioniert. Irgendwie geht es dann gleich eben den Bach ab. Weil die Liebe sich nicht lässt berechnen, wie sie macht, was sie will. Sie ist selber wild. Darum geht das nicht.
Dir, Closer, als Therapeut sind skeptisch. Auch die Therapeutin von der Elisabeth ist sehr skeptisch.
Das kann schon sein, dass das ihre Sehnsucht ist. Ich glaube aber, dass sie sich nachher anders fühlen, als sie sich das jetzt vorstellen. Sie werden geplagt werden von schlechtem Gewissen. Wenn sie es heimlich machen, werden sie es trotzdem durch ihr Verhalten verraten. Ihr Mann wird es spüren. Das verändert nämlich sehr im Umgang miteinander. Und sie wissen ja auch, was ich von der Idee des Einweihens halte. Ich weiß. Aber wir könnten das doch hinkriegen. Ich glaube da ganz fest dran, dass das geht mit dem erlaubten Fremdgehen. Irgendwann kriegen wir das hin. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Einstellungssache ist. Georg ist ja leider noch nicht so weit. Aber irgendwann habe ich ihn da, wo er hin soll.
Ja, die Elisabeth ist also zuversichtlich, dass sie ihren Mann Georg noch so weit bringen kann. Wer weiss, vielleicht hören wir die Fortsetzung von dieser Nähe-Geschichte in einem nächsten Band von der Charlotte Roach. Schoßgebete ist auf dem Weg, wieder ein absoluter Bestseller zu werden. Die Meinungen in den Feuilletons, sie haben es gesagt, sind gespalten. Für die einen ist es rein gemachter Marketingerfolg, dank einem grossen PR-Budget. Für die anderen stellt Charlotte Roach tatsächlich eine neue Stimme dar. Wie die Stimme tönt, das haben wir jetzt ein bisschen einen Eindruck bekommen davon in dieser Hörbar. Auch was das Thema ist, unsere Auswahl ist allerdings nicht ganz repräsentativ. Streckenweise, wie gesagt, geht sie sehr ins Detail. Klaus Herr, euer Fazit. Wem würdet ihr das Hörbuch empfehlen?
Ich würde eigentlich lieber sagen, wem ich es nicht empfehlen würde. Das Buch ist so verwirrt, ist ein bisschen wirr, und zwar lustvoll wirr. Wenn man einen Rat möchte oder eine Klärung möchte, ist nicht das richtige Buch. Es hat weder Rezeptqualität noch ist ein Ratgeber. Es ist ein Anstoss. Wenn man sich gerne ein bisschen ausdrücken will, oder wenn man gerne will, miteinander reden, über Zeug, die man ja kennt, und von diesen Sachen hat es Millionen Beispiele in diesem Buch, und das macht es also so spannend. Dann ist das Buch gut, dass man reden, denken, laut denken. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man sicher auf eigenen Füßen steht und sich nicht von irgendetwas abhängig macht und sich Zeug einschwätzen lässt, das gar nicht ist.
Herzlichen Dank, Klaus Herr, dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid.
Bitte.
Gast bei der Lucia Stettler in der DRS1 Hörbar, der Paartherapeut Klaus Herr. Sie haben über den neuen Roman von der Charlotte Roach diskutiert, über Schussgebete. Das Hörbuch, wo wir Passagen daraus vorgestellt haben, ist von der Autorin selber eingelesen worden. Und falls es Sie jetzt Wunder nimmt, wie sie aussieht, die Charlotte Roach, wie sie redet, haben wir schon gehört, aber wie sie auftretet, der Link zu einem kleinen Ausschnitt aus einer Fernseh-Talkshow mit ihr, finden Sie auf unserer Internetseite auf drs1.ch unter der Hörbar. Auch der Klaus Herr hat, wie in der Sendung gesagt, schon in den 90er Jahren mal ein Buch rausgegeben über Sexualität in der Ehe. Das heisst Ehe, Sex und Liebesmühe. Das sind Interviews mit Menschen, die Erfahrungen mit langjährigen Beziehungen haben. Der Band kommt in diesen Tagen neu raus im Salis Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.